Ja, guten Abend, liebe Geschwister. Bin ich zu hören?
Bin ich zu hören? Ja.
Okay, gut. Geht. Läuft. Ja, schön, dass wir hier zusammenkommen können in Frieden und gemeinsam uns erinnern können heute Abend daran, wie Christus mit seinem Blut Frieden gemacht hat mit dem Vater und auch Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes unter uns, dass wir einen Zugang haben, einen Weg. Er hat uns einen Weg eröffnet zum Frieden. Und das ist doch schön, dass wir das hier machen können heute. In Freude und Freiheit, im Frieden miteinander uns erinnern können an das, was es Jesus gekostet hat. Und als Juri gerade sagte, dass wir unsere Identität nicht mehr in dem haben, was wir machen in dieser Welt, was wir vielleicht gut können oder so, oder was wir anstreben, muss ich eben so denken, wie gut, dass ich jetzt hier nicht nach vorne kommen muss und beweisen muss, dass ich ein toller Prediger bin. Ich bin froh, dass ich meine Identität habe in Christus, der für mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist und der auferstanden ist und ewig lebt. Ich bin froh, dass ich in ihm alles habe. Und ich bin froh, dass ich die Welt mit seinen Augen sehen kann. Und das ist es, was er uns schenkt durch sein Wort, dass wir die Welt betrachten mit seinen Augen, wie er die Welt sieht. Gerade jetzt auch, wenn wir Offenbarung lesen, Offenbarung 17 und 18 von der Hure Babylon. Es ist uns gegeben, durch die Gnade, in der wir leben, durch den Geist Gottes, dass wir die Welt mit Gottes Augen sehen können. Wir müssen uns nicht mehr von der Tagesschau erklären lassen, wie die Welt ist. Wir müssen uns nicht von der Hatz oder von der Bildzeitung erklären lassen, wie die Welt ist. Sondern wir können uns von Gottes Wort die Augen erleuchten lassen und die Welt dann beurteilen durch seinen Geist. Und das wollen wir auch tun. Und wollen beten, dass Gott dazu Gnade schenkt. Jesus, wir danken dir dafür, dass du Worte des ewigen Lebens hast für uns, dass in deinem Wort alles an Weisheit steckt, was wir brauchen. Danke, dass dein Wort ein Licht ist auf unserem Weg. Und ja, wir gehen durch diese Zeit hindurch und wenn wir die Nachrichten sehen, wenn wir um uns herum schauen, dann können wir schnell verwirrt werden und wissen nicht, wo oben oder unten ist. Entweder werden wir verführt zu denken, alles ist wunderbar, oder wir denken, alles ist so furchtbar. Aber du bist mittendrin in dieser Zeit und hast alles im Griff und hast einen guten Plan. Und wir danken dir, dass wir die Welt aus deiner Perspektive betrachten dürfen, dass du uns Einblick gibst in den Lauf der Geschichte, dass du uns Einblick gibst in ja, das Wesen, den Charakter dieser Welt. Und danke auch, Herr. Und selbst da, wo es manchmal schmerzlich ist, danken wir dir, wo du uns auch Einblick gibst in uns selbst, Herr, wo wir uns selbst erkennen können in deinem Wort. Und danke, dass du es aus Liebe tust um uns. um uns um uns zu befreien, um uns zu reinigen, um uns zu heilen, um uns zu retten. Und wir bitten dich, dass wir offene Herzen jetzt haben, von dir zu empfangen aus deinem Wort. Wir beten, dass dein Heiliger Geist spricht durch das Wort in unsere Herzen hinein. Schenk du uns Frische und Wachheit, das aufzunehmen, was du für uns hast heute Abend. Und ja, schenk du uns dankbare Herzen, auf dich zu schauen und zu sehen, was wir für Gnade von dir empfangen haben. Danke, Herr. Amen. Okay, wir sind in Offenbarung 17. Entschuldigt, ich habe irgendwie heute, muss ich niesen. Wenn ich mal zwischendurch hier, verzeiht mir das bitte. Und ich lese einfach Offenbarung 17 noch einmal. Wir haben die ersten Verse schon gelesen und auch darüber nachgedacht. Ich lese trotzdem noch mal von vorne, von Kapitel 17. Es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und die Bewohner der Erde sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Das ist einer der sieben Engel, die die sieben Schalen gefüllt mit dem Zorn Gottes haben. In Kapitel 16 sehen wir diese sieben Schalen Stück für Stück, eine nach dem anderen ausgegossen, bis dann am Ende das Endgericht oder der große Endkampf stattfindet zwischen dem Tier und dem Lamm Gottes. Der Engel zeigt die große Hure. Und dann in Vers 3, er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voller Lästernamen war. Interessanterweise steht hier das Wort Lästernamen noch einmal. Lästerungen wird dem Tier zugeschrieben, große Lästerungen. In Kapitel 13 haben wir das gelesen. Es ist nicht interessant, dass die Sünde, die nicht vergebbar ist, die Sünde der Lästerung des Heiligen Geistes ist. Und es geht dabei nicht um irgendwelche unbedachten Worte, die man spricht, sondern es geht darum, den Geist der Gnade zu schmähen. Den Geist der Gnade zu schmähen, wie Hebräer das sagt. Und hier ist das Tier, das voller Lästernamen ist. Und sieben Köpfe und zehn Hörner hat es. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voller Greuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis: Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Greuel der Erde. Und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Und der Engel sprach zu mir: Warum wundertest du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, und die sieben Köpfe und die zehn Hörner. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben. Und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind von Grundlegung der Welt an, werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Wir sehen hier eigentlich nochmal eine Wiederholung dessen, was Johannes schon gezeigt bekommen hat in Kapitel 13, nämlich das Tier, das diese Todeswunde hatte und geheilt wurde. Das ist hier dasselbe, was hier sozusagen gesagt wird. Sie staunen über das Tier, das gestorben ist und wieder auferstanden ist, zum Leben gekommen ist. Interessant ist hier, dass diese Formel, dass es war und nicht ist und da sein wird, kommt uns bekannt vor vom Anfang her, wo Gott als der Gott bezeichnet wird, der war, der ist und der da kommt. Also diese drei Einheit in Anführungsstrichen, auch hier tritt sie wieder auf, sozusagen der Antichrist ahmt Gott auch darin nach oder Jesus darin nach, dass er war und nicht ist und da sein wird. Und hier steht, dass die Menschen, die nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, sich wundern, staunen. Das Buch des Lebens. Jesus spricht davon in Lukas Kapitel 10. Ich erinnere noch mal dran, wir haben es auch vor einiger Zeit gelesen, immer wieder mal. Ich lese einfach nur die Verse noch mal vor. Weil sie so gut sind. Vers 19, Lukas 10. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Da gibt es dieses Buch. Und da stehen Namen drin. Und diese Namen sind nicht Schall und Rauch, sondern das sind Personen. Diese Namen sind Personen. Und in dem Moment, wo du dein Leben Gott gibst, wo du die Rettung, die er für dich vollbracht hat, annimmst, da wird die Seite aufgeschlagen, wo dein Name steht. Das ist schwer zu begreifen, das ist schwer zu erfassen, das ist dieses ganze furchtbare gedankliche Problem, was wir nie gelöst kriegen. Wie ist es denn jetzt? Ist es alles vorherbestimmt? Von Grundlegung der Welt an steht hier doch. Und wir können es nicht lösen, es bleibt so. Es bleibt ein Geheimnis für uns. Gott kennt die ganze Geschichte. Er hat diese ganze Geschichte in seinem Buch drin. Aber sie entfaltet sich und es wird eine Seite nach der anderen aufgeschlagen. Und gleichzeitig gilt das Wort Gottes, das dir und mir sagt, du Mensch, komm du zurück zu deinem Schöpfer. Bekehre du dich, kehre um, entscheide dich, gib dein Leben Gott. Niemand wird am Ende im Gericht sagen können, Gott sagen können, ich hatte nie eine Chance, ich stand ja nicht im Buch des Lebens. Dann wird Gott sagen, so einfach ist es nicht. Das Evangelium ist zu dir gekommen, die gute Botschaft. Ich habe meinen Sohn gesandt. Er ist für dich am Kreuz von Golgatha gestorben. Sein Blut ist vergossen worden zur Vergebung deiner Sünden. Und das Wort wurde zu dir gesprochen. Kehre doch um, nimm dieses Gnadengeschenk des ewigen Lebens doch an, vertraue Jesus. Und du hast es nicht angenommen. Dieses Wort aber vom Buch des Lebens, dass unsere Namen im Himmel angeschrieben sind, das ist ein Trostwort, ein Ermutigungswort für uns, die wir glauben und die wir von mancherlei Zweifeln angegriffen werden. Die wir auch verführt werden, wie die Jünger hier, wir haben es bei Lukas gelesen, sie haben so viel Kraft, sie haben so viel Vollmacht erhalten, sie haben so viel Wunder gewirkt. Boah, was sind wir stark! Freut euch nicht darüber, sondern freut euch über die Tatsache, dass ihr Kinder Gottes seid, dass ihr eingetragen seid zum ewigen Leben. Denn es sind diejenigen, die im Buch des Lebens stehen, die nicht ins Gericht kommen. Das, so sagt Jesus das. Er sagt, diejenigen, die an den Sohn glauben, sie sind vom Tod ins Leben übergegangen. Sie kommen nicht ins Gericht. Und Teil dieses Gerichtes ist es jetzt eigentlich schon, an dieser Stelle ist schon Teil des Gerichtes, dass sie nämlich sich begeistern lassen, diese Menschen lassen sich begeistern von den Wundern des Antichrists. Die nicht dazu da sind, um ein Zeichen der Liebe Gottes zu senden. Dafür hat Jesus seine Zeichen gesetzt. Die Zeichen, die er getan hat, sind dazu da, dass wir glauben, dass Glauben in uns gewirkt wird. Woran? An den lebendigen Gott, an den Schöpfer, an den Gott, der Liebe ist. Hier wird ein Wunder gewirkt und es bringt in Erstaunen. Es dient aber nicht dem Gott der Liebe, sondern dem, für den Verderben bereitet ist. Denn hier steht, dass er nicht nur war und nicht ist und aus dem Abgrund heraufsteigen wird, sondern er geht ins Verderben. Das heißt, es bleibt nicht bei dieser dreifachen Formel. Gestern, heute und in Ewigkeit. Nein. Gestern, heute, morgen und in Ewigkeit. Das ist das, worin das Tier leben muss. Es wird heraufsteigen aus dem Abgrund, aber es geht ins Verderben. Das ist das Ziel des Antichristen. In Vers 9 steht jetzt hier, hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind sieben Könige. Die fünf sind gefallen, der eine ist, der andere ist noch nicht gekommen, und wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, es ist selbst sowohl ein Achter als auch von den sieben und geht ins Verderben. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Königreich empfangen haben, aber mit dem Tier eine Stunde Macht wie Könige empfangen. Diese haben einen Sinn und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist Herr der Herren und König der Könige und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Ich muss sagen, mir fehlt eine Menge Verstand mit Weisheit. Wenn ich das lese, dann bleiben viele Fragen offen. Und es gibt ja so viele Auslegungen dazu. Und du kannst so viele lesen dazu. Und wenn du so eine Auslegung liest, dann wird dir der Ausleger voller Überzeugung seine Auslegung darlegen. Und du wirst denken, boah, dieser Ausleger, der hat ja wirklich Verstand mit Weisheit. Und dann liest du das nächste Buch, die nächste Auslegung und stellst fest, also der sieht das alles hier so ein bisschen anders. Und dann denkst du, boah, das klingt aber auch sehr verständig. Aber irgendwie kann es ja nicht sein, dass das alles, also dass das stimmt und das stimmt, das widerspricht sich doch gegenseitig. Geschwister, ich kann nur sagen, Mir mangelt es an Weisheit. Was ich aber in diesen Versen sehe, und wir fangen sie mal von hinten an, das ist etwas, was ich sehe, was ich verstehe. Vers 14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden. Das spricht von dem, was dann in Kapitel 19 kommt, nämlich die Wiederkunft Jesu sichtbar auf dieser Erde. Ich sage nicht, dass ich das wirklich verstehe, aber das verstehe ich so wenigstens einigermaßen. Es entspricht dem, was Jesus immer wieder gesagt hat, was er gelehrt hat, dass er wiederkommt. Das ist das, was sich durch das ganze Neue Testament zieht. Und wir sehen es eben in der Offenbarung, dass es einen großen Krieg gibt, eine große Versammlung von Soldaten aus allen Nationen, die dort nach Israel ziehen werden. Und dort wird Jesus sichtbar wiederkommen und wird sie überwinden. Denn es ist Herr der Herren und König der Könige. Und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Und das ist doch wunderbar. Wir sehen diese große Menge, die mit ihm zieht. Und manche Ausleger sagen, ja, das sind Engel. Aber hier sehen wir, es geht um die Berufenen, es geht um die Auserwählten, es geht um die Treuen. Berufen, auserwählt, treu. Diese drei Dinge gehören zusammen. Gott hat uns berufen. Er hat einen Ruf losgeschickt und hat gesagt, komm, du bist eingeladen. Komm du zum großen Festmahl Gottes. Komm du in die Familie Gottes hinein. Komm du in das Haus Gottes. Du bist berufen, genau du, der du hier jetzt sitzt oder der du das auf anderem Wege irgendwo hörst. Gott will dich haben. Deswegen sagt er, komm. Das Auserwählt ist tatsächlich dieser Punkt, wo ein Mensch auf diesen Ruf reagiert und diesem Ruf folgt und durch die Tür hineingeht. Draußen auf dem Tor steht, du bist berufen. Und wenn du hineingehst durch die Tür in die Stadt Gottes und nach hinten schaust, auf das Tor, da siehst du, du bist auserwählt. Und wenn du dann in dieser Stadt Gottes bleibst, treu bleibst, dann bist du berufen, auserwählt und treu. Ist irgendetwas davon unsere Leistung? Müssen wir irgendwie Sorge haben, dass wir in irgendeiner dieser Sachen versagen könnten? Nein, es ist sein Wirken. Gefährlich wird es nur, wenn du denkst, dass du einer dieser Sachen gepachtet hast, aus dir heraus gewirkt hast. Es ist Gottes Wirken in dir. Gott hat den Ruf erschallen lassen. Er hat dich hineingezogen durch diesen Ruf. Du hast geantwortet, du hast dich entschieden, aber er hat es doch gewirkt, er hat es alles ausgelöst und jetzt bist du da, du bist in der Stadt Gottes angekommen, du bist in der Familie Gottes angekommen und dass du treu bleibst, dass du diesem Wort folgst, wo Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch, das ist ja eine Aufforderung an die Jünger, bleibt in mir und ich in euch. Treue ist doch eine Frucht des Heiligen Geistes, oder? Etwas, was der Heilige Geist in uns wachsen lässt, dass wir bleiben. Dass du immer noch hier sitzt und nicht schon vor 5 Jahren, weiß nicht, wenn du hier 20 Jahre schon in der Gemeinde bist, dass du nicht vor 5 Jahren abgedackelt bist. Und ich meine jetzt nicht hier in der Gemeinde, sondern von Jesus weggedackelt bist. Das ist sein Wirken. Dass er uns hält, dass er uns festhält, dass er uns wieder zurückzieht, wenn wir vielleicht auch eine Phase hatten, wo wir weggerutscht sind, wo wir abgeirrt sind, wo wir ja durcheinander waren, wo wir die Zügel haben schleifen lassen. Das ist seine Treue an uns, dass er uns zieht und uns immer wieder lockt und sagt, komm, hör nicht auf. Du weißt doch, ich meine es gut mit dir und ich werde dich bis ans Ziel bringen. Das Wunderbare ist, wenn wir vor dem Thron Gottes stehen, wie wir das in Kapitel 4 gesehen haben, mit Kronen. Ich habe Glauben gehalten, sagt Paulus. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Jetzt steht mir die Siegeskrone bereit. 2. Timotheus 4. Und in dem Moment, wo Paulus seine Krone empfangen hat, wisst ihr, was er dann gemacht hat? Wie die 24 Ältesten vor dem Thron Gottes? Sie werfen ihre Kronen ihm zu Füßen. Das ist so wunderbar. Er belohnt uns für etwas, was er getan hat. Und wir werden es begreifen in dem Moment und werden ihm die Ehre zurückgeben. Und es wird ein wunderbares Miteinander sein. Die Liebe, die sich gegenseitig hingibt. Du bist mein guter Knecht. Du hast das gut gemacht. Na, geh hinein in die Freude deines Herrn. Und du wirst sagen, Herr, du hast es so gut gemacht. Du bist der Beste. Du hast alles gewirkt. In allem und durch alles hast du mich hierhin gebracht. Dank sei dir, Lob und Ehre, dir allein. Also, das sind die berufenen, Auserwählten und Treuen, die mit dem Lamm kommen werden. Ja, das werden du und ich sein. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, wie das wird. Davor aber sehen wir, wie der Antichrist seine Kräfte zusammensammelt. Es wird von 10 Hörnern gesprochen, 10 Könige, die noch kein Königreich empfangen haben, aber mit dem Tier eine Stunde Macht wie Könige empfangen. Diese haben einen Sinn und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Da gibt es nun einige seltsame Dinge zu überlegen. Es gibt Ausleger, die das auf die Europäische Union beziehen. Sie sagen, 10 Könige, die ihre Macht dem Tier geben. Und wir mögen sowas nicht hören, solche Auslegungen mögen wir nicht hören. Dass der Antichrist ein Deutscher sein könnte, das mögen wir nicht hören. Nee, wir wollen lieber Fußball-Weltmeister werden. Wir wollen lieber, ne, was Gutes sein. Was es jetzt genau bedeutet, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass es hier eine Macht ist, die sich zusammensammelt. Mehrere Königreiche, die eine Einheit bilden werden. Und sie werden eine Stunde Macht empfangen. Das heißt, eine kurze Zeit. Eine kurze Zeitspanne. Deswegen weiß ich nicht genau, ob es wirklich die EU hier sein wird. Weil hier steht, dass sie in dem Moment Macht empfangen, wie Könige, eine Stunde. Mit dem Tier zusammen. Was sie aber auszeichnet, ist die Einheit. Davon haben wir letztes Mal gesprochen. Dieser Friede, der geschlossen wird, nicht aufgrund des Friedens mit Gott, sondern als Menschheit gegen Gott. Ein Stück weit die Grundlage für die Deutung, dass es sich um die EU handelt, hat ja seinen Hintergrund auf diesem anderen Vers hier, in Vers 9. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge. Dies wird auch gerne auf Rom bezogen, dass hier Rom gemeint ist. Die 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Also Babylon ist Rom. Und tatsächlich gehen einige Ausleger davon, dass zum Beispiel im 1. Petrusbrief, am Ende des 1. Petrusbriefs, schreibt Petrus, dass er, Moment, ich lese es mal richtig vor, sonst nicht, dass ich was Falsches sage. Es grüßt euch die Miterwählte in Babylon. Und viele Ausleger sagen, das ist ein Codewort einfach für Rom. Ich fand interessant, dass ein Ausleger aber auch schreibt, hier stehen 7 Berge und nicht 7 Hügel. Dann wird auch gesagt, dass die sieben Köpfe sieben Könige sind. Das ist schon alles ein bisschen merkwürdig. Die fünf Ersten sind gefallen. Der eine ist, der andere ist noch nicht gekommen. Hier wird anscheinend gesprochen von einer Abfolge von Königsherrschaften, von Königreichen, wie wir das ähnlich auch in Daniel lesen können. Manche Ausleger zählen dann auf, sie sprechen von dem Ägyptischen Reich, von dem Reich der Assyrer, von dem Reich der Perser, von dem Reich der Griechen, von dem Reich der Römer. Diese ganzen Aussagen hier sind sehr schwierig zu deuten und sehr, ja, wenn man anfängt, sie wirklich tatsächlich auszulegen auf konkrete geschichtliche Daten, dann wird es schwierig. Man kann schnell ins Schleudern kommen. Interessant zu sehen ist aber, dass das Tier, und das steht in Vers 11, das Tier, das war und nicht ist, es ist selbst sowohl ein Achter als auch von den sieben und geht ins Verderben. Also das ist nochmal wichtig für Gott deutlich zu machen, dieser Antichrist, auch wenn er war und nicht ist und wieder sein wird, dieser Auferstandene, er geht ins Verderben. Wir lesen mal weiter, und zwar in Vers 15. Und er spricht zu mir, der Engel spricht zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Also, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Das spricht davon, dass dieses System, was die Hure darstellt, ein System ist, was weltweit sich auswirkt. Das, was wir heute erleben, das Maß an Globalisierung, das hat es noch nie gegeben in diesem Ausmaß auf unserer Welt. Und das ist die Voraussetzung eigentlich für das, was hier geschrieben steht. Dass nämlich ein System die Völker, Völkerscharen, Nationen und Sprachen erreicht. Und dann lesen wir hier was ganz Merkwürdiges. Die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in seinem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollendet sein werden. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat. Die Hure, die die Menschen zur Unzucht treibt, zur Abwendung von Gott, ein religiöses System errichtet, ein Wirtschaftssystem errichtet, das dazu führt, dass alle diesem System sich unterordnen und sich von Gottes Ordnung, Gottes Wegen wegwenden. Dieses System wird von dem Tier selbst zerstört werden. Und die Art und Weise, wie das hier geschieht, das klingt sehr, sehr brutal. Sie werden sie verwüsten, nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Ich kann mir gut vorstellen, wir sehen ja die ganze Entwicklung, zum Beispiel, wenn wir das kapitalistische System sehen und die ganze Entwicklung mit den Banken. Wir haben 2008 so eine große Bankenkrise gehabt. Und ja, irgendwie haben wir es ja wieder geschafft und haben wieder das einigermaßen hingekriegt, dass der Rubel rollt. Aber irgendwann wird es an einen Punkt kommen, wo dieses ganze System verwüstet wird. Und wo dann der Antichrist übernimmt. Wo er sagen wird, so stopp mal Leute, so wird das jetzt nicht weitergeführt. Ich nehme das Ganze mal in die Hand. Und die ganze Welt wird ihm zujubeln und sagen, ja, du bist genau der Richtige. Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun. Also hier steht drin, dass Gott derjenige ist, der das Ganze in der Hand hält, der das Ganze steuert. Er kontrolliert die ganze Sache. Und deswegen, das ist für uns so wichtig, Geschwister, in all den Läufen dieser Zeit, in all dem, wo man Ängste entwickeln könnte, wo man denken könnte, was wird bloß aus uns werden? Ja, wie wird das alles werden in der Zukunft? Was werden die nächsten Jahre bringen? Wenn die großen Krisen kommen, was wird dann passieren? Der Gott, der dich liebt und seinen Sohn am Kreuz von Golgatha gegeben hat, er ist es, der die Geschicke dieser Welt in der Hand hält. Er sagt dir, mach dir keine Sorgen, denn ich bin dein Vater. Die Haare auf deinem Haupt sind gezählt. Ich passe auf dich auf. Er ist der, der das Ganze steuert. Auch den großen Knall, den großen Zusammenbruch. Und es ist ein Stück weit, das Gericht der Hure ist, dass diejenigen, über die sie Macht hatte oder gemeint hat, Macht zu haben, dass diejenigen sich gegen sie selbst wendet. Das steht hier jetzt in Vers 18. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat. Aber das Tier mit diesen 10 Königen wird sie vom Sockel stoßen. Und dann gehen wir gleich in Kapitel 18 hinein. Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Macht hatte, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken, und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben, und die Kaufleute der Erde sind durch die Kraft ihrer Üppigkeit reich geworden. Menschen haben sich bereichert an ihrem Wesen, an ihrem Charakter. Sie haben Macht gewonnen, sie haben Geld gewonnen, sie haben Kraft gewonnen. Aber jetzt ist sie dahin. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Man kann dies zweierlei deuten, dieser Verse. Einmal ist es an uns gerichtet, heute. Habt nicht teil an den Sünden dieser Welt. Du bist zwar in der Welt, aber du bist nicht von der Welt. Du gehörst einem anderen, du gehörst einer anderen Welt an. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt in dieser Welt. Du bist Licht in dieser Welt, du bist Salz in dieser Welt, aber du bist nicht Teil dieser Welt. Also lass dich nicht mit hineinziehen in komische Geschäfte. Das fängt schon ganz simpel und einfach damit an, wenn du mit einem Handwerker ins Gespräch kommst und sagst, ich muss unbedingt was gemacht werden, und der sagt, ja klar und so weiter, wie viel wollen sie haben, ja 100 Euro, alles klar, ne, Bar auf die Kralle und gut ist. Ne. Der Junge zahlt keine Steuern. Und wenn wir ihm die 100 Euro Bar auf die Kralle geben, dann machen wir uns oder machen wir uns eins mit dieser Welt. Ganz simples, einfaches Beispiel. Und so kannst du in viele, viele Bereiche gehen. Und Geschwister, ich weiß, wenn wir erstmal anfangen, tiefer zu graben und zu sehen, wie tief dieses Weltsystem eigentlich ist, wie sehr alles von Babylon durchdrungen ist, dann merken wir, boah, um nicht teilzuhaben an den Sünden dieser Welt, müssen wir ja aus dieser Welt rausgehen. Aber der Punkt ist, Gott sagt, da wo du das merkst, da wo du das siehst, nimm da nicht teil dran. Steh davon ab. Mach einen klaren Schnitt. Hab nicht teil an fremden Sünden. Und gleichzeitig geh hinaus in diese Welt und bring das Evangelium, bring die gute Botschaft hinaus. Sei ein Segen. Trag die Liebe Gottes hinaus zu diesen Menschen. Bring sie zurück zur Umkehr. Es ist noch nicht die Zeit, tatsächlich ganz hinauszugehen aus dieser Welt. Und das ist die zweite Bedeutung dieses Satzes hier. Geht hinaus, sagt Gott, geht aus ihr hinaus, so wie er Lot gesagt hat, geh aus Sodom heraus. Es ist der Moment, wo die Kinder Gottes den Ort verlassen, der dem Gericht Gottes überlassen wird, auf den das Gericht Gottes hinkommt. Und so ist dieser Moment der Moment, wo Gott seine Gemeinde entrückt, wo Gott seine Gemeinde herausnimmt, mit einem Ruf, der vom Himmel erschallen wird, wie in 1. Thessalonicher 4 gesagt wird. Können wir einmal kurz lesen? Vers 15, denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Geschwister, lasst uns das machen. Lasst uns immer wieder daran denken. Es wird der Tag kommen, wo Jesus uns herausreißen wird aus diesem Babylon. Wo er uns entrücken wird. Damit wir nicht das erleben, was dann in Kapitel 5, Vers 10 steht. Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Zurück in Offenbarung 18. Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Auf die Sünde kommt auch die Plage. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, verdoppelt es ihr, doppelt nach ihren Werken, mischt ihr den Kelch, den sie gemischt hat, doppelt, wie viel sie sich verherrlicht hat und üppig gewesen ist, so viel Qual und Trauer gebt ihr, denn sie spricht in ihrem Herzen, ich sitze als Königin und Witwe bin ich nicht und Traurigkeit werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod und Trauer und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist der Herr Gott, der sie gerichtet hat. das Wesen, der Charakter Babylons ist, ich bin stark. Ich bin stark. Ich finde es interessant, ich habe irgendwie kam ich auf den Gedanken, hab gedacht, ich habe da mal, doch mal was gelesen und dann habe ich nochmal nachgeguckt. Es gibt den sogenannten modernen Satanismus, der sich etwas unterscheidet von dem althergebrachten, älteren Satanismus. Der neuere Satanismus, der in den 60er Jahren in Mode kam, in Kalifornien, der hat es sich zum Ziel gesetzt, weniger Satan tatsächlich als eine spirituelle Macht anzubeten, sondern ihn eher als ein Symbol zu betrachten und dieses Symbol für ein selbstbestimmtes Leben ohne Gott. Eine ganz klar atheistische Haltung, die sich darin widerspiegelt. Wir wollen mit Gott nichts am Hut haben, wir sind selber stark. Tu, was du willst. Mach es einfach. Du kannst das tun, was du willst. Dein Wille muss stark werden. Du musst stark sein. Es ist ein Denken, was letztendlich auch seine ähnlichen Weg hatte im Sozialdarwinismus und auch in dem ganzen Nationalsozialismus. Die Herrenrasse. Wir sind stark. Uns geht es gut. Wir sind die Auslese. Ich sitze als Königin und Witwe bin ich nicht und Traurigkeit werde ich nicht sehen. Und wisst ihr, dieser moderne Satanismus, der ist in die Popularkultur eingedrungen. Und er ist eingedrungen in alle Bereiche des Lebens hinein. Und du siehst es, wenn du dir einen Film anguckst und dort die Botschaft vermittelt, du musst nur an dich selbst glauben. Dann wirst du ein gutes Leben haben. Dann wirst du deine Ziele erreichen. Glaub an dich selbst. Das ist die Botschaft Satans. Die Botschaft der Hure Babylon. Glaub an dich selbst. Wenn wir jedes Mal, wenn wir in einem Buch lesen oder in einem Film diese Botschaft, diese Worte hören und uns vorstellen würden, jedes Mal würde gesagt werden, vertraue Gott. Was würde das für einen Unterschied machen, oder? Was wäre das für eine andere Kultur, in der wir leben würden? Vertraue Gott. Geschwister, es geht mir nicht darum, wisst ihr, dieses ganze Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Natürlich geht es darum, dass man Kinder lobt, Kinder ermutigt und sagt, du schaffst das. Ne? Aber es ist auch wichtig, den Kindern zu sagen, mit Gottes Hilfe schaffst du das. Ja, ich glaube, dass du eine gute Zukunft hast, weil ich Gott vertraue. Und weil wenn wir auf Gott vertrauen, dann werden wir eine gute Zukunft haben. Er hat es uns versprochen. Geschwister, lasst uns nicht von dem Zeitgeist dieser Welt, von der Hure Babylon beeinflussen, in diesem falschen Selbstvertrauen. Wer auf sich selbst vertraut, der hat schlecht gebaut, Geschwister. Wer aber auf Gott vertraut, der hat gut gebaut. Der Herr ist stark und er bringt in einem Moment, in einer Stunde das Gericht über sie. Sie sitzt noch im Sattel, sie denkt, ja, ich habe alles in der Hand, es läuft, die ganze Welt folgt mir. Und plötzlich, das Tier, auf dem sie sitzt, schmeißt sie ab und zerfleischt sie. Es werden um sie weinen und wehklagen die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben haben. Jetzt kommt hier ein Klagelied und wir lesen es einfach nur mal durch hier. Es werden um sie weinen und wehklagen die Könige der Erde, das ist die erste Strophe. die Mächtigen, die mit ihrer Unzucht getrieben und üppig gewesen sind, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen. Und sie werden aus Furcht vor ihrer Qual weit abstehen und sagen, wehe, wehe, die große Stadt Babylon, die starke Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Zweite Strophe. Die Kaufleute der Erde weinen und trauern um sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelgestein und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlachstoff und alles Thuja-Holz und jedes Gerät von Elfenbein und jedes Gerät von kostbarstem Holz und von Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Haarbalsam und Räucherwerk und Salböl und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Rinder und Schafe und von Pferden und von Wagen und von Leibeigenen und Menschenseelen. Warum wird hier so eine ewig lange Aufzählung gemacht? Das ist so, als ob du durch Kaufland gehst. Irgendwie. Ja, es ist wirklich so. Was haben wir nicht in unserer heutigen Zeit für Kaufläden? Das ist doch der Wahnsinn. Du gehst in so eine riesige Halle und du kannst von allem in so und so viel tausend Ausfertigungen bekommen. Du kannst alles auf einmal haben. Aber wir sehen, dass es nicht nur Reichtum ist, der hier strotzt und um den die Kaufleute trauern, sondern es ist sogar, dass Menschen eine Ware geworden sind in Babylon. Menschen werden einfach zur Ware degradiert. Ist das nicht finster? So ist unsere Welt. So ist Babylon. So ist auch Hannover. Wollen wir unser Herz daran hängen? Häng dein Herz nicht an die Reichtümer dieser Welt, an die guten Dinge, die Gott gibt, damit du sie genießen kannst. Bau dir kein Schloss auf dieser Erde, denn es wird dir gehen wie diese Kaufleute. Du wirst sagen, wehe, die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind von dir gewichen und alle Pracht und Glanz sind dir verloren und man wird sie nie mehr finden. Die Kaufleute dieser Dinge, die an ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual weit abstehen, weinend und trauernd und werden sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlachstoff und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Denn in einer Stunde ist der so große Reichtum verwüstet worden. Dritte Strophe. Jeder Steuermann und jeder Küstenfahrer und die Schiffsleute und alle, die auf dem Meer beschäftigt sind, standen weit ab und riefen, als sie den Rauch ihres Brandes sahen und sprachen, wer war die große Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd und sprachen, wehe, wehe, die große Stadt, in der alle die Schiffe auf dem Meere hatten, reich wurden von ihrer Kostbarkeit, denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Also die Seemänner sind auch dabei beim Klagegeschrei. Sei fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat für euch das Urteil an ihr vollzogen. Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr gefunden werden. Und die Stimme der Harfensänger und Musiker und Flötenspieler und Trompeter wird nie mehr in dir gehört und nie mehr ein Künstler irgendeiner Kunst in dir gefunden und das Geräusch des Mühlsteins nie mehr in dir gehört werden. Und das Licht einer Lampe wird nie mehr in dir scheinen und die Stimme von Bräutigam und Braut nie mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei sind alle Nationen verführt worden. Und in ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von all denen, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind. Ja, das hört sich für mein Musikerherz ganz schön traurig an. Die Harfensänger, Musiker, Flötenspieler, Trompeter. Wird es die dann im Himmel nicht mehr geben? Nein, das wird damit nicht gesagt. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass diese künstliche Freude Babylons, diese Freude an den Dingen, die Gott geschenkt hat, die aber von Gott losgetrennt werden, dass diese Freude vergeht. Und sie kommt nicht wieder. Sie kommt nicht wieder. Die Freude, der Jubel, die Herrlichkeit, der Reichtum in Gottes Gegenwart dagegen bleibt in Ewigkeit. Jesus, wir wollen dich bitten, dass du uns stärkst für diesen Weg. Und danke, dass wir dein Mahl dafür nehmen können. Dass wir uns erinnern können daran, wie du gelebt hast in dieser Welt. Du hast keine Reichtümer angehäuft. Ja, du sagst, du hast noch nicht mal einen Stein, auf den du deinen Kopf legen kannst. Jesus, du bist uns vorausgegangen und hast dein Leben hingegeben im Dienst an uns Menschen, an uns Sündern. Du hast uns geliebt bis ans Ende und hast dein Leben am Kreuz niedergelegt, als Verbrecher einen grausamen, schändlichen Tod gestorben. Du hast es für uns getan, damit wir gerettet sind, damit wir Kinder Gottes werden, damit unsere Sünden vergeben werden und wir ewiges Leben haben. Aber du hast es auch getan, damit wir deinen Fußstapfen folgen, dass wir keinen Teil haben an der Sünde dieser Welt, dass wir uns nicht an dem Treiben dieser Welt beteiligen, sondern dass wir uns von deinem Ruf rufen lassen, dass wir als Erwählte treu bleiben bis an den Tag, wo du kommst, um uns zu holen. Herr, wir preisen dich und danken dir, dass wir eines Tages aus dieser finsteren Welt entrückt werden und dann das Gericht sehen werden, was du über Babylon bringen wirst. Hilf du uns, dass wir Weisheit haben, Verstand haben, dass wir erkennen, wo wir hinausgehen sollen, wo wir Abstand nehmen müssen, Herr. Zeig du uns, wie wir deinen Weg gehen können in dieser schon so finsteren Welt. Herr, bitte, erinnere uns immer und immer wieder daran, dass wir aus Gnade errettet sind, dass wir dein sind durch das Blut, was du vergossen hast, durch den Leib, den du gegeben hast. Amen.